podcast is brought to you by LMU Munich.
Langsam komme ich mir vor wie ein Spürhund. Ich bin nämlich schon wieder unterwegs und verfolge eine Tonspur, die Tonspurforschung. Heute geht es um Medieninformatik. Und ich düse jetzt hier gerade durch den Regen in der Amalienstraße, bin aber in wenigen Augenblicken da. Die Medieninformatik ist eine angewandte Informatik. Hier geht es zum Beispiel darum, wie Mensch und Maschine zusammenarbeiten können und wie man diese Arbeit verbessern kann. Und das ohne nervige Datenbrillen oder Handschuhe. Klingt weitaus kreativer und abwechslungsreicher als die klassische Informatik. Und vielleicht ist auch deswegen hier der Frauenanteil höher. Bei 40% liegt er derzeit, Tendenz steigend. So, ab geht's in den 5. Stock. Einem alten Fahrstuhl. Angekommen im 5. Stock treffe ich zwei Herren, die beiden Professoren Andreas Butz und Heinrich Husmann. Was mir in diesem Institut auffällt, ist zum einen, dass es extrem aufgeräumt wirkt und es ist still hier. Gut, wir treffen uns in der Mittagspause an einem Freitag, aber trotzdem, nirgends piepst oder rattert es, nur ein leises Klappern von Tastaturen ist zu hören. Heinrich Husmann leitet das Institut.
Mein Spezialthema ist der Entwicklungsprozess für Software, die nun mit neuen Eingabetechniken arbeitet. Wie kann man diesen Entwicklungsprozess unterstützen? Wie kann ich Werkzeuge erstellen, die helfen, den Entwicklungsprozess zu vereinfachen? Also zum Beispiel eins der Promotionsprojekte, das wir gerade betreuen oder das ich gerade betreue, befasst sich mit der Möglichkeit, Anwendungen für Mobiltelefone zu erstellen, die Sensorendaten mit einbeziehen, die man zum Beispiel sich im medizinischen Bereich vorstellen kann, also Sensoren, die Puls oder Körpertemperatur, Blutdruck oder Ähnliches aufnehmen, was gerade natürlich für ältere Personen, die eine gewisse medizinische Betreuung brauchen, interessant sein kann. Und da ist die Frage, solche Anwendungen müssen möglicherweise maßgeschneidert sein für Personen und dort jeweils ein Softwareentwicklungsprojekt zu starten, ist aufwendig. Wie kann ich ein Werkzeug bereitstellen, mit dem auch technische Laien, zum Beispiel eben Mediziner oder Fachpersonal, das zunächst mal eine medizinische Ausbildung hat, mit relativ wenig Aufwand eine zuverlässige Anwendung bauen kann, die auf dem Mobiltelefon geht und dann diese Daten eben aufzeichnet, Alarm schlägt, wenn irgendeine bestimmte kritische Situation erreicht ist. Da ist zunächst mal ein ganz großer Aufwand in der Werkzeugentwicklung zu tun. Wie schaut die Oberfläche aus? Da haben wir wieder Benutzerexperimente. Wie können Leute am leichtesten sowas zusammenstellen? Aber auch, wie muss ein Prozess ausschauen, der das dann am Schluss möglichst automatisch auf verschiedene Mobiltelefonplattformen überträgt? Also verschiedene Geräte wie das iPhone oder BlackBerry oder so.
Allein wenn ich mir vorstelle, wie sich Computer und das Internet in den vergangenen 20 Jahren entwickelt haben, ist eine Grundvoraussetzung für die Medieninformatiker schnell klar. Sie müssen flexibel sein und auf Veränderungen reagieren können.
Ich habe Informatik studiert und lehre jetzt Medieninformatik, was schon erstaunlich ist. Das Fach gab es natürlich nicht. Und wenn ich mir anschaue, was ich in den Vorlesungen an Stoff vermittle, dann würde ich den Anteil, der zu der Zeit meines Studiums existiert hat, auf vielleicht 20% schätzen. Das heißt, es ist nicht mehr so, und das wird auch bei unseren Absolventen überhaupt nicht mehr so sein, dass man im Studium irgendwas lernt und das dann im Laufe seines Berufslebens anwendet, sondern es ist so, dass man bestenfalls Prinzipien lernen kann, am meisten wahrscheinlich die Prinzipien, wie man sich neue Zusammenhänge und neuen Stoff erschließen kann selber. Das ist eigentlich die Kernkompetenz. Man muss damit rechnen, dass man permanent mit neuen Fragestellungen, neuen Situationen konfrontiert ist. Was die Sache aber natürlich auch sehr spannend macht.
Bei der Medieninformatik scheinen viele Stränge zusammenzulaufen. Viele Fächer beeinflussen das Studium. Klar, es geht auch um Mathematik und Programmiersprachen, aber nicht nur.
Vielleicht noch wichtiger ist die Psychologie dabei. Also Menschen, die mit einem Gerät umgehen, können auf den ersten Blick bestimmte Dinge sofort erkennen als wichtig, feststellen, dort muss ich hinfassen, oder sie können vollkommen abgeschreckt davor stehen und den Eindruck haben, das ist so kompliziert, das werde ich nie begreifen. Das macht unter Umständen nur kleine Unterschiede in der Gestaltung der Oberfläche aus. Und ein klassischer Informatiker, denke ich, ist dafür auch überhaupt nicht ausgebildet und denkt einfach an diese Fragen zunächst mal nicht. Er will einfach alle seine Funktionen, die das System hat, irgendwie bedienbar machen. Und der Programmierer weiß ja, wo das ist und setzt sich gar nicht in die Situation desjenigen, der dann letztlich von außen davor sitzt und sich zuerst mal orientieren muss.
So werden also die Grundbegriffe unterrichtet und dann kommen verschiedene Techniken zum Einsatz, zum Beispiel Benutzerstudien. Die Medieninformatiker bauen einen Prototyp, beispielsweise von einem intelligenten Tisch. Der wird dann von Testpersonen benutzt und diese müssen dabei laut denken. Sie kommentieren also alles, was sie da gerade so tun. So merken die Studenten, wo es Probleme gibt und wo nachgebessert werden muss. Und sie können vergleichende Studien anstellen.
Was dann natürlich wieder bedeutet, dass wir wieder in eine neue Disziplin reinrutschen, weil wir mit den Daten vernünftig umgehen können müssen. Da sind wir mitten in der Statistik drin. Und wie die Psychologen und Mediziner eben auch das vom Studium her kennen, muss man eine ganze Menge über Grundlagen der Statistik wissen, um solche Experimente auszuwerten. Wann sind bestimmte Unterschiede, die man da erkennt, rein zufällig oder wann sind sie wirklich ein Indiz dafür, dass die eine Technik im großen Maßstab angewendet wirklich besser ist als die andere. Also statistische Signifikanz ist da zum Beispiel eine Frage oder auch der Ausschluss von Störfaktoren im Experimentaufbau, wie es die Experimentalphysiker kennen. Insofern ist die Medieninformatik total faszinierend, weil wir mit verschiedensten anderen Disziplinen zu tun haben.
Zu den anderen Disziplinen gehört zum Beispiel auch ein Zeichenkurs. Damit die Studenten Ideen erstmal ganz analog auf dem Papier umsetzen können, bevor sie sich an die Realisierung machen. Und auch Betriebswirtschaftslehre ist wichtig für die Medieninformatiker, denn ihre Produkte wollen ja später auch mal vermarktet werden. Genau diese Produkte sind übrigens ständig um uns herum, in unserem Alltag.
Zum Beispiel kennt jeder MP3-Player. Die Art und Weise, wie dort Musik oder generell Ton komprimiert wird, die funktioniert letztlich dadurch, dass man sehr genau beobachtet hat, wie das menschliche Gehör funktioniert. Das heißt, es ist eigentlich eine verfälschte Aufnahme, die man hört, die ist aber so verfälscht, dass das menschliche Gehör keinen Unterschied merkt. Das heißt, wir haben sehr viele Technologien, die einfach mal voraussetzen, dass wir den Menschen verstehen, bis hin zur Biologie und Physiologie, wie die Organe funktionieren. Um mal eine Industrie anzuschauen, die in Deutschland besonders wichtig ist, die Fahrzeugindustrie zum Beispiel. So ein modernes Auto enthält unglaubliche Mengen an Software allein, an komplexen Programmen. Und die Bedienung sozusagen so zu optimieren, dass der Fahrer einerseits sich auf die Fahraufgabe konzentrieren kann, sicher fahren kann und andererseits alle die Funktionen bis hin zu Unterhaltungsfunktionen und Kommunikationsfunktionen nutzen kann, da ist ein Riesenfeld an Aufgaben. Also natürlich wollen Menschen, während sie im Stau stehen oder während das Auto automatisch dem Stau folgt, ihre E-Mail beantworten oder in Facebook irgendwie den Status von jemand überprüfen. Es ist aber noch überhaupt nicht klar, was man da machen darf, wie man es sinnvollerweise gestalten kann. Da merkt man auch schon wieder, dass man natürlich ganz stark im Gebiet der Psychologie drin ist, dass man nur mit Experimenten, mit denen man den Aufmerksamkeitsgrad von Personen auf bestimmte Aufgaben messen kann, sich dem Thema überhaupt erst annähern kann. Und wir als Medieninformatiker bauen die Systeme und sind hoffentlich aber auch kompetent genug, mit dem Psychologen zusammenzuarbeiten, um dort Aussagen zu bekommen, die, glaube ich, sehr wichtig sind auch für unsere Industrie.
Der Hauptforschungsbereich des Institutes ist die Mensch-Maschine-Interaktion. Es werden also Technologien entwickelt, also Geräte, mit denen man mit Computern interagieren kann. Wichtig ist natürlich auch der Bereich der klassischen Informatik. Welche Werkzeuge brauchen Menschen, um Anwendungen schnell und einfach erzeugen zu können, ohne große Programmierkenntnisse zum Beispiel? Was kann ich mit diesen Systemen dann machen? Und wie müssen Anwendungen erzeugt werden, damit sie einen Sinn ergeben?
Ein Beispiel für die Tische wäre etwa Lernanwendungen. Wie kann ich fürs kollaborative Lernen, fürs gemeinsame Lernen in der Situation, wo Menschen sich zusammensetzen, wie kann ich dort mit einem interaktiven Tisch oder einer interaktiven Wandprojektion, wie kann ich da positive Effekte erzielen?
Na, diesen Tisch müssen wir uns jetzt aber mal anschauen. Also ab in den Aufzug und erstmal nach unten. In einem kleinen Raum stehen zwei monströse Installationen. Mit einem Tisch haben sie wenig gemeinsam. Und doch sind die Funktionen faszinierend. Denn diese Tische sind interaktiv. Ich kann ein Dokument darauf darstellen und es mit meinen Fingern vergrößern und verkleinern. Ich kann Fotos hin und her schieben. Nette Spielzeuge. Andreas Butz ist hier der Spezialist.
Was mich gerade hier wundert, wir sind in den Raum reingekommen und es riecht nach Holz. Das hätte ich jetzt am wenigsten erwartet.
Ja, wir haben viel gebastelt.
Und hier liegt Werkzeug rum und es ist, ich hätte das jetzt auch vielleicht für ein Musikinstrument gehalten, ein überdimensioniertes Klavier, eine Orgel oder sowas in der Art. Es ist aber kein Musikinstrument, oder?
Ich würde sagen, das nehmen wir dann mal als Kompliment, wenn Sie das als Musikinstrument erkennen. Wir versuchen hier herauszufinden, wie man interaktive Oberflächen noch bauen kann, außer Wände und Tische. Also es gibt seit einigen Jahren eine wachsende Community, die sich damit befasst, wie man Tische zum Beispiel interaktiv macht. Es gibt auch erste Produkte von Microsoft in Surface zum Beispiel. Und es gibt seit längerer Zeit schon interaktive Displays an der Wand, Smartboards, interaktive Whiteboards. Wir haben uns irgendwann gefragt, wenn man mal von den technischen Restriktionen absieht, müssen die Dinge ja eigentlich nicht alle flach sein und rechteckig, sondern die könnten eigentlich beliebige Formen haben. Und zwei unserer Mitarbeiter waren eben auf die Idee gekommen, einen Tisch zu bauen, der so wie eine Hohlkehle allmählich in eine Wand übergeht. Der also zuerst als Tisch anfängt, flach, und dann irgendwann so sich aufbiegt und dann als schräge Wand weitergeht.
Die Medieninformatiker haben also Psychologen gefragt, wie die perfekte Ergonomie eines solchen Tisches aussehen soll. Also die genauen Abmessungen und Winkel. Dann wurden Papierprototypen gebaut und schließlich aus Styropor und Karton Tische, die Menschen testen konnten. Dabei wurde beobachtet, welche Bereiche des Tisches gut erreichbar sind und welche nicht. Daraus ergibt sich wiederum, wie groß so ein Tisch sein sollte. Und dann?
Und dann haben wir uns die Größe der LMU zunutze gemacht, die ja zum Beispiel auch eine sehr gute Werkstatt einfach hat. Und da haben wir bei der Werkstatt der LMU angefragt, ob die uns so ein Gerät bauen könnten. Wir haben uns von der Fachfirma, die Plexiglas verarbeitet hier in München, haben wir uns die Tischplatte biegen lassen, genau nach den ermittelten Abmessungen. Und von der LMU Hauswerkstatt haben wir uns das Holzgehäuse drumherum bauen lassen. Das ist deswegen so groß und sperrig, weil da zwei HD-Projektoren drin sind. Also der Tisch nachher, wenn er fertig ist, hat irgendwie fast 4 Megapixel Auflösung. Und da ist ein Rechner außerdem noch drin und eine Kamera, die die Interaktion ermöglicht. Man kann da also richtig reinkrabbeln in den Tisch. Und entsprechend ist er so in der Form, wie er jetzt in dem Raum steht, auch nicht mehr aus dem Raum rauszubewegen.
Das ist mir auch gerade aufgefallen. Also durch die Tür passt der nicht mehr.
Man kann ihn aber zerlegen. Also wir wollen ihn natürlich früher oder später auch mal irgendwo hin transportieren und vorführen. Und wir haben gemerkt, dass wir damit international ziemlich an vorderster Front sind, was so die Forschung angeht. Wir hatten eine Veröffentlichung darüber auf der Fachkonferenz zu dem Gebiet, die heißt Interactive Tabletops and Surfaces. Just zeitgleich kam auch aus einer anderen Ecke in Deutschland von der RWTH Aachen ein ähnliches Projekt, das aber sich in Details natürlich schon unterscheidet. Ich denke, wir haben insbesondere, glaube ich, einen guten Fuß in der Tür, was so die Auslotung des Hintergrunds angeht. Also wir haben uns wirklich vorher mit diesen Papierprototypen lange beschäftigt. Wir haben mit dem Psychologen geredet und haben versucht, ein paar Fehler gleich beim Bau zu vermeiden. Ob das Teil natürlich nachher so funktioniert, wie wir uns das denken und so ergonomisch auch wirklich ist, wie wir uns das gedacht haben, das muss man dann wieder im Experiment rausfinden.
Im Februar 2010 soll der Curve funktionieren. Aber es bleibt noch einiges zu tun.
Was natürlich jetzt stark noch zu verbessern wäre, ist der Formfaktor. Das heißt, das Ganze muss viel kleiner und leichter werden. Und wir müssen ja erstmal rausfinden, ob es jetzt überhaupt das gelungene Design ist oder ob wir es eigentlich dann nochmal anders bauen müssten. Wenn wir jetzt überlegen, wann sowas marktrelevant werden könnte, also wann man größere Stückzahlen von solchen Geräten verkaufen könnte, da sind wir sicherlich noch mindestens 10 Jahre in die Zukunft.
Wer wird es benutzen und zu was?
Im Moment denken wir an relativ spezialisierte Aufgaben, sowas wie zum Beispiel Tontechniker, sowas wie Fluglotsen, sowas wie CAD-Konstrukteure, Leute, die unter Umständen mit großen Informationsmengen zu tun haben, die deswegen auch eine große Oberfläche brauchen, auf der man die ausbreiten kann, sodass man eben nicht mehr auf den kleinen PC-Bildschirm beschränkt ist. Das wären so unsere ersten Zielgruppen.
Von den kleineren Tischen gibt es ja bereits Exemplare zu kaufen. Nicht von der LMU, sondern von Microsoft. Der Kaffeetisch wird interaktiv. Da können wir in der Plattensammlung wühlen, sagt Andreas Butz.
Seit alles nur noch digital ist, haben wir eben keine Plattencovers mehr, die wir irgendwie in der Hand halten und bewundern können. Ja, wenn wir nur noch MP3s haben, also diese physikalische Qualität ist verloren gegangen. Und jetzt wollen wir natürlich versuchen, den technischen Fortschritt und den Gewinn, den wir damit haben, natürlich irgendwie die bessere Verwaltbarkeit und so weiter, zu verheiraten mit der alten physikalischen Welt, wo wir als Menschen einfach eine gewisse Strategie entwickelt haben, zum Beispiel mit solchen Sachen umzugehen. Und diese physikalischen Qualitäten sind weitgehend auf der Strecke geblieben. Die versuchen wir wiederzukriegen an den interaktiven Tischen.
Angenommen, ich habe also diesen Tisch in meinem Wohnzimmer stehen. Dann könnte ich nicht nur nach Interpreten suchen oder nach einem bestimmten Titel, sondern Musik hören, die zu meiner derzeitigen Stimmung passt.
Was wir auf dem Tisch hier tun können, ist zum Beispiel die Sammlung ausbreiten und eine Landkarte uns quasi erzeugen lassen, die danach strukturiert ist, wie ähnlich die Musik zueinander sich verhält. Da ist zum Beispiel in einer Ecke sind dann irgendwie besonders schnelle und rhythmische Stücke, in der anderen Ecke sind eher die langsamen. Dann gibt es irgendwo irgendwelche Wolken, die nach Genres zum Beispiel zueinander gruppiert sind. Und ich kann mich in so einer Musiklandschaft dann mit den Fingern bewegen und kann irgendwie hinnavigieren zu Musikstücken, die da in meiner Sammlung sich irgendwo befinden und kann zum Beispiel im Umfeld von dem Stück, das aktuell gerade spielt, andere Stücke finden, die ähnlich klingen, die ein ähnliches Tempo haben oder die einen ähnlichen Rhythmus haben.
Das ist hübsch, aber das könnte ich mir ja eigentlich auch auf meinem Monitor anzeigen lassen und dann mit der Maus hinklicken in die Ecke, die ich gerade möchte, oder?
Ja. Das stimmt. Also mit dem kleinen Abstrich, dass der Monitor auch meistens kleiner ist als so ein Tisch. Das heißt, auf dem Tisch habe ich erstmal eine größere Arbeitsfläche. Im Moment krankt das noch ein bisschen daran, dass die Auflösung von dem Tisch nicht so toll ist und deswegen man nicht so richtig viel gewinnt gegenüber dem Monitor. Also haben Sie schon die richtige Frage gestellt eigentlich. Aber erstmal ist so ein Tisch auch was viel Sozialeres als ein Monitor. Wenn Sie mit mehreren Leuten, also im Wohnzimmer ist mir selten allein oder ist man meistens mit mehreren zugange. Und wenn man um den Tisch rumsitzt, das ist eine natürliche Kommunikationssituation. Man sitzt sich am Tisch gegenüber, man macht irgendwas anderes. So ein Tisch muss natürlich immer auch als Tisch funktionieren. Das heißt, ich muss auch mein Glas drauf abstellen können und meine Zeitung drauf ablegen. Wenn ich mir am Tisch gegenüber sitze, dann schaue ich mir ins Gesicht mit den Leuten, mit denen ich da sitze. Und wir reden und wir kommunizieren ganz normal, wie das zwischen Menschen eigentlich seit Menschengedenken so ist. Wenn wir am PC-Bildschirm sitzen, dann sitzen wir nebeneinander und schauen alle in dieselbe Richtung. Und dabei geht ganz viel Kommunikation verloren. Da bleibt der menschliche Austausch auf der Strecke.
Es gibt noch viel zu forschen, was diese interaktiven Tische angeht. Wenn ich zum Beispiel ein Dokument auf den Tisch ziehen möchte, muss der Tisch wissen, wie er es darstellen soll. Es soll ja schließlich lesbar sein und nicht auf dem Kopf stehen.
Deswegen befassen wir uns in der Forschung zum Beispiel damit, Interfaces zu bauen, die orientierungsunabhängig sind und die aus jeder Richtung funktionieren. Die sind dann teilweise rund und nicht mehr viereckig. Und das sind teilweise ganz essentielle Fragen. Und wenn Sie im Detail hinschauen, sind viele dieser essentiellen Fragen bei den Gimmicks, die man so sieht, noch nicht richtig beantwortet, nicht richtig gelöst. Also da gibt es schon noch einen ziemlich großen Forschungsbedarf. Und die Tabletop-Konferenz, die wir übrigens für nächstes Jahr nach Deutschland geholt haben, befasst sich damit, und Microsoft selbst betreibt ja zum Beispiel auch noch eine Forschungsabteilung, die Anwendungen für den Surface baut und die sich auch mit Grundlagenfragen in dem Bereich beschäftigt. Also es ist auch nicht so, dass die sagen, wir haben die Probleme längst alle gelöst und brauchen das Ding nur noch zu verkaufen.
Die Tastatur dagegen wird uns wohl erhalten bleiben, vermutet Andreas Butz. Für die Texteingabe ist sie derzeit unschlagbar.
Bei der Maus wage ich keine so sichere Prognose. Die ist nach wie vor als Zeigegerät ja einfach etabliert. Die lebt aber vor allem davon, dass ich diese Zeigeeingabe und die grafische Ausgabe räumlich voneinander getrennt habe. Wenn jetzt also Ausgabe und Eingabe zusammenfallen, wie das bei einem Touchscreen der Fall ist, dann gibt es eigentlich keine direkte Notwendigkeit mehr für die Maus.
Einen großen Vorteil hat die Maus allerdings, wenn wir an das Fat Finger Problem denken. Auf einem Touchscreen tippen wir mit dem Finger und der verdeckt einen knappen Zentimeter des Bildschirms. Wir sehen also nicht genau, was wir antippen. Die Maus schafft das besser. Ob Butz wohl selber gerne so einen Tisch zu Hause hätte?
Ja, auf jeden Fall.
Was soll der können? Was würden Sie dran machen?
Ich glaube, ich würde den wirklich erstmal ins Wohnzimmer stellen und so die. Also ich fotografiere zum Beispiel ziemlich viel. Ich habe eine Fotosammlung, die weitgehend ungenutzt auf zwei Festplatten schlummert. Und ich würde zum Beispiel meine Fotosammlung gerne darauf öfter mal durchstöbern und durchsuchen und irgendwie mir gemeinsam mit der Familie anschauen. Und ja, einfach mal die Bilder vom Urlaub letztes Jahr. Ja, also im Moment ist es einfach ein größerer Aufwand. Man muss den PC hochfahren, man muss die Bildverarbeitung starten oder das entsprechende Programm, das man dafür verwendet, und muss dann irgendwie suchen. Und wenn man irgendwie eine schicke Visualisierung dafür auf dem Wohnzimmertisch hätte, dann würde sich sowas vielleicht öfter mal nebenbei ergeben. Und das ist auch so ein Aspekt davon, Technologien eigentlich in die Alltagsumgebung reinzubringen, was uns recht wichtig ist. Dadurch wächst automatisch die Benutzung so ganz leicht nebenbei.
Jetzt aber mal zum Kern der Sache. So ein Tisch ist ja ein schönes Spielzeug, aber macht das auch einen Sinn?
Kann man jetzt auf verschiedenen Ebenen drauf antworten. Auf einer ganz philosophischen Ebene würde ich Ihnen darauf antworten, dass Techniken immer dann Sinn machen im Alltag, wenn sie sich ganz eng am Menschen orientieren und an den Dingen, die der Mensch vielleicht sowieso eh schon macht oder braucht und an den menschlichen Fähigkeiten und Bedürfnissen. Ich denke, es gibt zum Beispiel dieses Bedürfnis, über sowas wie eine gemeinsame Fotosammlung sich zu unterhalten und was mitzuteilen oder Geschichten zu erzählen. Es gibt vielleicht das Bedürfnis, eben gemeinsam in der Plattensammlung zu stöbern und sowas zu machen. Oder es gibt eben, wenn wir jetzt mal aus dem Wohnzimmer rausgehen und eher ins Büro gehen, dann gibt es schon ganz klar Aufgaben, die mit enormen Datenmengen zu tun haben. Wenn ich zum Beispiel eine Literaturrecherche machen will für ein bestimmtes Forschungsgebiet und kann einfach alle relevanten Papers zu dem Thema auf den Tisch ausbreiten, kann die hin und her schieben und irgendwie versuchen, thematische Gruppen zu bilden, kann die aber ganz schnell auch wieder umsortieren und wieder woanders hinschieben oder zusammenkehren. Und dann habe ich einen Umgang damit, also der viel näher an dem Prozess ist, den ich früher vielleicht von Hand gemacht habe, als ich die ganzen Artikel als Kopien oder als Ausdrucke vorliegen hatte. Ich habe es auch erlebt, dass zum Beispiel Leute, die einen langen Text zu strukturieren hatten, den einfach ausgedruckt haben, die einzelnen Abschnitte auf dem Papier zerschnitten haben, umsortiert haben, so zusammengelegt haben, so lange hin und her geschoben haben, bis es am Schluss gepasst hat und dann das Ganze elektronisch nachvollzogen haben. Wenn wir diesen Medienbruch verhindern können und einen solchen Umgang mit Texten zum Beispiel am Rechner ermöglichen würden, brauchen wir dafür eine große Oberfläche wie einen Tisch.
Gut, überzeugt. Wie sieht es denn nun aus mit den Tischen? Wo ist der Haken?
Wir stoßen im Moment vor allem an technische Grenzen bei der Umsetzung dieser Tische. Also da ist dann entweder so ein Tisch, den wir bauen, gegen Tageslicht empfindlich und funktioniert eigentlich nur so richtig gut in einem gleichmäßig halbwegs hell beleuchteten Raum. Oder es gibt das Problem mit der Auflösung. Zum Beispiel dieser Tisch hier, der hat eine Diagonale von bestimmt einem guten Meter und hat aber eine Bildschirmauflösung von 1024x768 Pixel. Das heißt, ja, ich habe im Endeffekt ein Pixel, das ein Millimeter groß ist. Und wenn wir heutige Computermonitore anschauen, sind die Pixel natürlich viel kleiner. Gar nicht zu reden von Handys oder PDAs. Da müssen wir einfach weiterkommen mit der Auflösung. Deswegen auch der Schritt an dem anderen Tisch. Da haben wir, wie gesagt, zwei HD-Projektoren drin in der Fläche, die ungefähr genauso groß ist. Das heißt, wir haben schon 4 Megapixel auf diese Fläche verteilt. Und da kommen wir jetzt in einen Bereich, wo zum Beispiel sich die technische Auflösung der Hardware an der Auflösung des menschlichen Auges schon wieder fast orientiert. Man kann ausrechnen, dass das Auge, das eine Winkelauflösung von einer Bogenminute ungefähr hat, wenn man einen normalen Betrachtungsabstand zugrunde legt, dass das Auge dann ungefähr 6 Megapixel auflösen kann. Wenn wir dann in diese Größenordnung kommen mit der technischen Auflösung von diesen Anzeigegeräten, also von diesen interaktiven Tischen, dann kommen wir hoffentlich irgendwann in eine Größenordnung, wo der Benutzer sagen kann, ja, das reicht mir an Auflösung, mehr brauche ich nicht. Im Moment sind die einfach zu pixelig und zu grob noch, die Tische.
Das bedeutet, ein DIN A4 Blatt könnte ich auf dem Tisch nicht lesen, weil es zu verschwommen wäre, zu pixelig. Noch ein Problem, der Beamer braucht viel Strom und der Trend geht ja eher zu energiesparenden Geräten.
Wir arbeiten an vielen Stellen mit heutiger Technologie, nehmen aber zukünftige Entwicklungen vorweg. Zum Beispiel verwenden wir Projektoren und zeigen damit etwas auf der Wand an und nehmen damit vorweg, dass es irgendwann mal elektronische Tapete geben wird, weil uns einfach die Konzepte dahinter interessieren und wir die mit heutiger Technik erforschen, wohl wissend, dass diese heutige Technik nicht irgendwie das Maß aller Dinge sein kann.
Ein Dilemma zumindest, die Sache mit der Energie. Auf der einen Seite probieren wir mal Energie zu sparen, dann werden jetzt aber plötzlich Tische und Tapeten auch Energie brauchen, die bis jetzt noch keine brauchen. Auf der anderen Seite machen wir uns ja auch immer abhängiger, das ist ja auch eine häufig geäußerte Kritik. Wenn dann mal, Stichwort Cloud Computing, wenn alle E-Mails auf irgendeinem Rechner irgendwo sind und der Rechner ist gerade nicht verfügbar, dann komme ich nicht an meine E-Mails ran. Das heißt, letzten Endes, es ist eine komische Welt, in der wir uns da bewegen, oder?
Sind Sie unabhängig vom MVV?
Wenn ich radeln kann, schon, ja.
Sie radeln kann, schon, ja. wir machen uns von ganz vielen Sachen abhängig mittlerweile. Wir sind hier in dem Raum abhängig von der Elektrizität, die uns hier im Moment gerade das Licht macht. Das stimmt natürlich, wir begeben uns in immer neue Abhängigkeiten, aber ich sehe da keinen qualitativen Unterschied zu anderen Abhängigkeiten, in denen wir bereits stecken. Also wir müssen natürlich auf die Ökobilanz unserer Entwicklungen aufpassen. Wir können nicht einfach drauf losentwickeln, Sachen, die einen horrenden Energiebedarf haben. Aber solange es irgendwie eine Perspektive gibt, dass diese Sachen auch energiesparend gebaut werden können und wenn die uns dafür tolle neue Sachen im Alltag ermöglichen, dann sehe ich das als durchaus gerechtfertigt an.
Und die Faszination bleibt, oder?
Ja, absolut.
Schön. Fasziniert gehen wir nun in den Keller, denn auch da soll noch einiges zu entdecken sein.
Okay. Hier ist es laut, hier will ich nicht arbeiten. Das ist also der ganze Server, der hier alles am Laufen hält, oder?
Das ist der Server, der für unsere Arbeitsgruppe als Arbeitsserver bedient. Das Wichtigste an dem sind sehr große Festplatten, die ganz viele Mediendaten natürlich speichern können.
Ganz viele Backups.
Ganz viele Backups. Die Backups passieren übrigens ganz woanders, nicht hier. Wir sind mit dem Leibniz-Rechenzentrum verbunden über breitbandige Glasfaserleitungen und die werden draußen in Garching gemacht, die Backups, regelmäßig automatisch von hier.
Schnell wieder raus hier aus dem Lärm. Nebenan ist ein Raum, auf dessen Tür instrumentierter Raum steht. Das macht mich natürlich neugierig.
Was ist ein instrumentierter Raum? Was tut sich da?
Hier schauen wir am besten um die Ecke. Wir sind nämlich hier im Außenbereich und da sieht man bloß, dass hier drei Wände sind, die durchsichtig sind zum Teil. Aha. Und gegenüberliegend sind Projektoren an die Wand montiert, okay, die von außen Bilder an diese Wand werfen. Und wenn man es auf die andere Seite rüber geht, dann sieht man natürlich jetzt nur noch so Mattscheiben und auf die wird von hinten das Bild projiziert, dass die Projektoren da draußen eben machen. Und der Zweck ist, dass wir hier einen Raum haben, in dem wir sehr große Projektionsflächen an den Wänden haben, relativ zum Raum ist, dass sehr viel Fläche, die projiziert wird und dass diese projizierten Flächen auch interaktiv sind. Das heißt, ich kann mit der Hand drauffassen und am Rand dieser Projektionsfläche sind Leuchtdioden und Fotosensoren, die mir ermöglichen, die Stelle zu lokalisieren, an der ich drauffasse. Ich kann also mit der Hand auf dieser Projektionsfläche Objekte verschieben, Objekte anklicken, Menü ausführen oder sowas. Ich habe hier auch an der Decke einen steuerbaren Projektor. Das heißt, ich kann jede beliebige Wand benutzen, um dort irgendwelche Einheiten, Informationseinheiten abzulegen. Ich habe an der Decke auch zwei sehr gute, eigentlich aus dem Überwachungsbereich stammende Kameras, die computergesteuert werden können und auch sehr stark zoomen können, mit denen ich Objekte erkennen kann, in denen ich auch Gesten, die Menschen machen, in dem Raum erkennen kann. Und als Kernstück vielleicht recht auffällig, in der Mitte eben einen interaktiven Tisch. Das ist im Prinzip ein großes Plasma-Display, das eingelassen ist in den Tisch und auch außenrum wieder eine Leiste sozusagen, die mir ermöglicht, den Punkt zu lokalisieren, auf der ich den Tisch berühre.
Durch diese Berührung weiß der Tisch also, was der Benutzer gerade tun möchte. Gemütlich ist es nicht. Es ist kalt hier und dunkel. Zimmerpflanzen an die Wände projizieren wäre ein Anfang. Um das nochmal genauer zu erklären, hier könnte man also wie Tom Cruise in Minority Report an den Wänden mit digitalen Projektionen spielen. Andreas Butz erklärt, was bislang damit erforscht wurde.
Wir haben also eine Brainstorming-Anwendung gebaut und da konnten Leute auf dem Tisch sich so kleine gelbe Zettel erzeugen und Ideen draufschreiben und die dann auch hin und her schieben und dann erschienen die automatisch auch auf der Wand und dann konnte man es auf der Wand hin und her schieben und zu Clustern sortieren, also zu Gruppen bilden, zwischen diesen Gruppen wieder logische Beziehungen herstellen. Da haben wir beobachtet, wie viel die Leute denn noch miteinander kommunizieren, was ja beim gemeinsamen Ideen entwickeln, also beim Brainstorming ist das ja ganz essentiell, wie viele Leute miteinander kommunizieren. Und haben festgestellt, dass es da quasi keine Verschlechterung gegenüber der Papiervariante gab. Also wir kennen ja alle diesen Brainstorming-Prozess mit auf einem normalen Tisch mit Post-its. Und den haben wir genau nachgebildet, indem wir unseren interaktiven Tisch mit Papier abgedeckt haben und Post-its verwendet haben. Und diese beiden Situationen, einmal der elektronische Tisch und einmal die Papierversion, die haben wir gegeneinander verglichen und haben geschaut, wie viel Kommunikation findet noch statt, wie viele Ideen werden produziert, wie lang sind Assoziationsketten, die Leute haben. Und der typische Fall, wenn man so einen Prozess mit einem Rechner unterstützt, ist der, dass die Kommunikation in die Knie geht und die Ideen auf der Strecke bleiben. Und wir haben bei uns rausgefunden, dass das nicht der Fall war, sondern dass einfach durch diese andere Situation, in der sich Leute am Tisch gegenüber sitzen, viel mehr kommuniziert wurde und viel mehr gemeinsame Ideen auch entwickelt wurden.
Vieles, was hier im Institut passiert, ist weitaus abstrakter. Da geht es beispielsweise um die Verschlüsselung von Daten. Große Firmen interessieren sich sehr für das, was hier am Institut geschieht. Und die Absolventen können sich ihren späteren Arbeitsplatz aussuchen, auch in der Krise. Eine paradiesische Situation. Ich lasse die Tonspur Medieninformatik nun erstmal hinter mir. In ein paar Wochen melde ich mich wieder mit einem kleinen Blick hinter die Kulissen dieses Podcasts und dann geht es auch bald wieder los mit neuen Folgen der Tonspur Forschung. Bis dahin, frohes Forschen wünscht Annik Rubens.
This podcast is brought to you by LMU Munich.